Guten Morgen, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an alle, die da sind, an alle, die auch im Stream dabei sind. Viele nutzen ja das verlängerte Wochenende, um wohin zu fahren, aber manche nutzen die Möglichkeit, dann trotzdem zuzugucken. Und das ist, was ist das? Und das ist ja eine schöne Möglichkeit. Aber es ist auch so schön, dass ihr da seid und dass ich keinen leeren Saal vor mir habe, sage ich nachher vielleicht was dazu, sondern dass ich euch vor mir habe und dass ich zu euch predigen darf heute Morgen. Ich fand es so cool in der Einleitung, wie die Kinder das gemacht haben und sie gesagt haben, für was sie alles dankbar sind, weil es einfach so schön authentisch und natürlich war. Für die Chips und da freue ich mich schon drauf, die zu essen und so weiter. Aber erst nach dem Essen, Mittagessen davon. Aber diese authentische, natürliche Herzlichkeit. Und es stimmt, wir haben heute Morgen, wir haben generell allen Grund, dankbar zu sein. Stimmt es? Amen. Jawohl. Warst du dankbar heute Morgen für dein Frühstück? Warst du dankbar für dein Marmeladenbrot, vielleicht sogar Marmeladenbrötchen, für dein Wurstbrot, für das, was du gehabt hast? Warst du dankbar heute Morgen für deinen Kaffee, für deinen Tee oder für deinen Kaba oder für das, was du sonst so gerne trinkst? Die Anna hat es heute Morgen schon so gesagt, manchmal nehmen wir so alltägliche Dinge so schnell für so selbstverständlich. Die Dinge sind einfach da, wir erleben das jeden Morgen, es ist normal, dass wir Frühstück haben, oder? Und manchmal sind wir gar nicht mehr bewusst dankbar für diese Dinge, weil sie so normal geworden sind, weil sie so natürlich geworden sind. Wir merken es meistens dann, wenn die Dinge fehlen. Und dann sagst du, Schatz, hast du keine neue Butter mitgebracht? Ja, wenn du merkst, oh nein, es ist kein Kaffee mehr zu Hause. Also ich meine, ich trinke ja keinen Kaffee, aber ich kenne Menschen, wenn die morgens feststellen, es ist kein Kaffee im Haus, jetzt hat das Potenzial, den ganzen Tag oder zumindest den ganzen Morgen zu verderben. Das ist so, gell, bei manchen, die Kaffeetrinker. Wenn du das morgens feststellst, da bricht der halbe Tag zusammen. Und manchmal, da vergessen wir, dass diese Dinge eben nicht selbstverständlich sind. Wir vergessen sogar, wo diese Dinge alle herkommen. Wir sind gewohnt, dass wir zum Supermarkt fahren. Wir haben sogar mehrere Supermärkte zur Auswahl. Wir können sogar uns entscheiden, ich gehe lieber dorthin, weil da hat es meine Lieblingspizza. Ich gehe lieber zu dem Laden, weil da hat es mein Lieblingsbrot. Wir haben so viel Auswahl. Wir sind es gewohnt, überall das eigentlich zu bekommen, was wir brauchen. Als damals in der Pandemie zu der Zeit mal die Regale plötzlich leer waren zu bestimmten Produkten, Klopapier und Nudeln und so, das hat doch bei vielen Menschen zu Irritation und zu Unsicherheit geführt, oder? Weil wir das nicht gewohnt sind, dass du vor einem leeren Regal stehst, dass das nicht da ist, wir sind gewohnt, dass es selbstverständlich ist, dass es vorhanden ist. Wenn man Kinder fragt, ja, woher kommt denn das Brot? Wenn man die fragt, woher kommt die Milch, da sagen sie, ja, von der Kuh, das wissen sie. Aber es gibt andere Dinge, wo du fragst, woher kommt denn die Butter oder so, woher kommt die Brot, dann ist die Antwort vom Supermarkt oder vom Bäcker, weil wir heutzutage immer mehr vergessen, wo es eigentlich herkommt. Und all diese Dinge, all diese Lebensmittel, sie haben sozusagen eine Geschichte. Die Butter auf deinem Brot, die du morgens drauf hast, oder die Margarine, nehmen wir hier mal die Butter als Beispiel, sie hat eine Geschichte. Da war zuerst ein Bauer oder eine Bäuerin, wo die Kuh gemolken hat. Ich musste diese Kuh nicht melken, damit ich Butter auf meinem Tisch habe. Dann geht es ja noch weiter. Wenn man denkt, wie lange das damals gedauert hat, bis man Butter hergestellt hat, man musste sie selber stampfen. Ich weiß, die Ruth hat mir das schon mal erzählt, dass sie das früher gemacht hat. Gell, Butter, machst du jetzt auch noch? Oder? Stimmt. Aber du hast es früher. Ja, du hast noch die Sachen da. Ja. Du bist es gewohnt, wie das war, dass man das früher noch so gemacht hat. Und ich stelle mir das, ich habe das noch nie gemacht, aber ich stelle mir das vor, dass das ganz schön Kraft und Ausdauer und Geduld braucht, bis man so einer Milch endlich Butter wird. Und du guckst da rein und denkst, ist es schon Butter? Immer noch nicht. Ist es schon Butter? Immer noch nicht. Ist es schon? Ja, jetzt ist es vielleicht Sahne oder Quark, aber ich habe ja keine Ahnung. Aber es kostet Zeit und Kraft, bis es. Kannst du es ausprobieren? Ja, wäre vielleicht mal eine gute Erfahrung. Es kostet Zeit und Kraft. Niemand von uns muss heutzutage seine Butter selber stampfen. Und ich bin so dankbar heute Morgen, und ich möchte auch den Erntedankgottesdienst dazu gebrauchen, dass wir dankbar sind für diese alltäglichen Dinge, für diese Dinge, wo wir eigentlich so selbstverständlich haben, wo wir als so selbstverständlich wahrnehmen, dass wir uns neu bewusst machen, es ist nicht selbstverständlich. Und wo kommt die Butter drauf? Sie kommt aufs Brot oder aufs Brötchen, und auch das hat eine Geschichte. Ein Bauer, der zuerst das Korn ausgesät hat und der dann lange, lange Zeit warten musste, vielleicht auch ein bisschen bangen musste, ob es eine gute Ernte gibt, ob alles gut heranwächst, ob alles irgendwie richtig wird, ob die Ernte so wird, dass er einen großen Ertrag hat. Und dann, wenn es gut ausfiel, dann ging es ja noch weiter. Dann geht es zum Müller, dann wird es gemahlen, dann wird Mehl draus gemacht, dann geht es zum Bäcker, da wird das Brot gebacken. Ich musste nicht säen, ich musste nicht ernten, ich musste nicht mahlen, ich musste den Teig nicht selber kneten. Obwohl selbstgebackenes Brot meistens besser schmeckt, wie man es im Supermarkt kauft. Also auch das ist mal eine Empfehlung, das mal zu machen, gell? Aber in der Regel müssen wir es doch nicht tun. Dass wir das alles haben, einfach selbstverständlich morgens auf unserem Tisch, das haben wir ganz, ganz vielen Menschen zu verdanken. Menschen, die du wahrscheinlich niemals kennenlernst. Ganz, ganz viele Menschen haben da für dich was geleistet. Und daran sich zu erinnern und zu sagen, danke, ich bin dankbar dafür, für alle, die damit verantwortlich waren. Und ich weiß, heutzutage wird so vieles maschinell gemacht. Da sind Maschinen, die uns diese Arbeit abnehmen. Aber wie viele Menschen haben heutzutage wieder das Bewusstsein, dass sie sagen, ah, ich will es aus natürlichem Anbau. Ich hole es mir meine Milch vom Bauer oder wie auch immer, weil man das wieder neu zu schätzen lernt, wenn es diesen natürlichen Weg geht und nicht alles über diese maschinelle Art und Weise. Aber letztlich haben wir doch alles Gott zu verdanken, weil er es uns schenkt, weil er es uns gibt. Wenn Gott, der Geber aller Dinge, der Geber aller Gaben, wenn er es nicht wachsen lassen würde, dann wäre es gar nicht da. Letztlich haben wir es ihm zu verdanken. Ich habe das hier schon mal gesagt, bei uns im Strohgäu, also aus Hemmingen, wo ich herkomme, da hatten die Bauern hatten immer so einen Spruch, wenn die Ernte gut war, dann haben sie sich immer auf die Schulter geklopft und haben gesagt, das ist unser Gwächs, unser Gwächs. Gut haben wir es nerbrocht. Und wenn die Ernte schlecht ausgefallen sind, haben sie gesagt, ha ja, so hat's der Herrgott halt wachsen lau. Dieses, wenn es gut gelingt, dann war es unser Verdienst, oder? Und wenn es schlecht ist, kannst du nichts machen. Das hat Gott halt nicht gut wachsen lassen. Ach, ich finde es aus Gottes Perspektive, finde ich das traurig, wenn man Kinder hat, die so eine komische, undankbare Haltung haben. Eines, was mich an meinen Kindern manchmal am meisten herausfordert, ist, wenn sie eine undankbare Haltung haben. Wenn alles selbstverständlich ist, wenn du mit ihnen alles machst, einen wunderschönen Ausflug machst, einen schönen Tag verbringst und dann ist abends trotzdem Geschrei und Theater, weil man nicht noch an der Eisdiele auch noch zusätzlich angehalten hat. Wo ich denke, siehst du nicht, was du hast? Siehst du nicht, dass die Dinge, die du hast in deinem Leben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du so viel Spielzeug hast? Wir hatten früher nicht so viele. Wir sollen immer kommen mit wir früher und so. Aber ich würde mir schon wünschen, dass in ihren Herzen mehr Dankbarkeit entsteht, dass sie das Bewusstsein haben, es ist nicht selbstverständlich. Das ist alles Segen und Geschenk Gottes, was ich habe. Ich kann meinen Eltern Danke sagen dafür. Anna ist da ja auch herausgefordert, wenn dann immer bei 5 Leuten kannst du kaum was kochen, ohne dass irgendjemand bruddelt, ohne dass irgendjemand irgendwas nicht mag. wie verwöhnt wir heutzutage doch sind und nicht mehr dankbar sind, dass da eine Mama ist, dass da eine Frau ist, die uns das Essen macht, die uns das Essen kocht und die da Liebe reinsteckt und investiert. Und wir nehmen alles als selbstverständlich. Wir brudeln rum in der Kantine, dass es wieder mal nicht schmeckt und haben drei Gerichte vielleicht zur Auswahl. Und wie geht's anderen auf dieser Welt? Und ich wünsche mir, dass sich diese Herzenshaltung verändert, dass wir wieder dankbar sein können, auch für selbstverständliche Dinge. Eine Freundin von uns aus Neubrandenburg, die hat immer, wenn sie gebetet hat, hat sie immer gesagt, danke Gott für das und das und für das. Und sie hat immer den Nachsatz gebracht, es ist nicht selbstverständlich. Und ich muss das so oft dran denken, weil das mein Herz so tief berührt, weil ich dachte, hey, das stimmt. Dann hat sie gebetet, wenn wir im Hauskreis hatten, hat sie gebetet, danke, dass wir hier zusammen sind, dass wir heute Abend hier Gemeinschaft haben. Danke, dass wir alle da sind. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass wir zu essen auf dem Tisch haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das kann dich irgendwann nerven, aber mich hat es berührt. Und es berührt auch heute Morgen neu mein Herz, weil es stimmt. Es ist nicht selbstverständlich. Wochenende waren Freunde da, einer ist immer noch da, der hat auch bis in die Nacht hinein gearbeitet, zum Helfen, den Dachboden auszubauen. Ich habe gestern auch gesagt, hey, dass man so Freunde hat, die ihr Wochenende opfern, die Zeit opfern, um mir beim Dachbodenausbau zu helfen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass man solche Freunde hat, dass man Menschen hat, die einem helfen, auch hier aus der Gemeinde, der Dieter, Schurix und so weiter, die mir da geholfen haben oder noch helfen auf dem Dachboden. Da bin ich so dankbar. Es ist nicht selbstverständlich. Und es ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, zu sagen, hey, danke, ich weiß das zu schätzen. Ich nehme das nicht einfach alles so, ja, ist doch klar, dass man, nein, es ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte heute Morgen über Dankbarkeit sprechen und darüber, was Dankbarkeit mit einem glücklichen und mit einem zufriedenen Leben zu tun hat, was Dankbarkeit mit einem glücklichen und einem zufriedenen Leben zu tun hat. Erste Folie, da haben wir ein Zitat von einem französischen Philosophen, Sir Francis Bacon, oder wie man es auch immer ausspricht. Du hast gesagt, du hast das meiste von deinem Französisch vergessen. Ich hatte nie, also ich kann nicht mal die einfachen Dinge aussprechen. Aber auf jeden Fall hat er was Gutes gesagt. Der hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und verinnerlichen. Nicht die Glücklichen sind dankbar. Nein, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Da steckt so viel Tiefe drin, so viel Weisheit und so viel Wahrheit. Wir werden es in der Predigt noch mehr und mehr entschlüsseln, dass dieser Satz so wahr ist, dass das so stimmt. Ein glückliches und zufriedenes Leben hat ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, ob wir dankbar sein können für das, was wir haben, ob wir viel haben oder ob wir wenig haben. Manchmal empfinden wir, dass wir so wenig haben und wir sehen nur all das, was uns fehlt und wir fühlen uns so arm und wir übersehen, dass wir so reich sind, wie ich es jetzt mit dem Frühstück ausgiebig beschrieben habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das alles haben. Manche Menschen leben im Überfluss und sind doch unzufrieden in ihrem Herzen oder in ihrer Seele. Wie viele Menschen haben eigentlich alles und sind tief traurig und sind tief unglücklich? Warum erleben wir das, dass sich manche Stars das Leben nehmen, manche Persönlichkeiten, wo du denkst, also materiell haben die doch alles. Da fehlt doch nichts. Aber es fehlt trotzdem was, weil da ein Loch im Herzen ist. Da sage ich nachher noch was dazu. Wir können alles haben und trotzdem leer sein in unserer Seele. Woran liegt es? Paulus, er hat geschrieben diese bekannten Verse aus Philipper 4, 11 bis 13. Nächste Folie. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Ich kann Überfluss erleben oder ich kann Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Oh, da steckt ganz viel von dem drin, was ich heute Morgen sagen möchte. Da steckt so viel drin. alles ist mir möglich durch Christus, alles. Das klingt doch nach einem dankbaren Verhältnis Gott gegenüber, oder? Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Da ist eine Beziehung, die von Dankbarkeit geprägt ist. Und er sagt hier, er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Das bedeutet, dass es nicht automatisch da ist. Dass wir das lernen müssen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, ob es viel oder wenig ist. Wie segensreich wäre das für unsere Seele, für unser Inneres, für unseren ganzen Gemütszustand, wenn wir das auch lernen könnten. Wenn wir das sagen könnten wie Paulus, hey, ich habe gelernt, mit allem zurechtzukommen. Ob ich einen vollen Magen habe oder ob ich einen leeren Magen habe. Leeren Magen, das kennen wir eigentlich nicht. Wie vielen Menschen geht es anders, die das kennen, wie es ist, einen leeren Magen zu haben? Wir kennen höchstens, dass wir zu viel haben, oder? Dass es zu voll ist, irgendein Völlegefühl. Wir kennen das nicht, einen leeren Magen zu haben. Aber wir kennen es, auch Mangel zu haben, Mangel in anderen Bereichen. Wir kennen es, vielleicht mehr Geld zu haben oder manchmal finanzielle Sorgen zu haben. Wir kennen es in anderen Bereichen, dass wir viel haben, vielleicht viele Freundschaften, viele Beziehungen oder aber, dass wir einsam sind, dass wir uns alleine fühlen. Wir kennen es, Mangel zu haben. Und ich glaube, diese Verse sind der Schlüssel. Wenn wir wirklich das lernen könnten, zufrieden zu sein, egal ob wir viel oder wenig haben, denn alles ist mir möglich durch die Beziehung zu Jesus, die ich habe, weil der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Boah, das würde so viel verändern. Ich glaube, das würde alles verändern. Das würde unseren Gemütszustand verändern. Und doch ist es so, dass wir oftmals so leer und so unzufrieden sind. Ich glaube, ein Problem unserer Gesellschaft ist Unzufriedenheit. Ich würde sogar schon sagen, manchmal chronische Unzufriedenheit. Ich habe einen Videoclip mitgebracht, den ich mit euch angucken möchte. Das ist kein christlicher Clip, aber ich finde richtig gut, was dort gesagt wird. Da wird genau darauf eingegangen, auf dieses Problem dieser chronischen Unzufriedenheit, warum das so ist. Der geht 9 Minuten, ich predige dafür ein bisschen kürzer, aber mir war das wichtig, euch diesen Clip zu zeigen, weil da steckt ganz, ganz viel drin und wir werden merken, es passt dazu, zu dem, was ich heute Morgen sagen möchte. Schauen wir uns mal diesen Videoclip an und dann geht's weiter.
Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug, die Beziehung nicht glücklich genug und als hätte man einfach nicht das, wonach man sich sehnt. Eine chronische Unzufriedenheit, die uns mit Neid auf andere blicken lässt und mit Enttäuschung auf uns selbst. Popkultur, Werbung und soziale Medien machen es noch schlimmer. Laut ihnen muss dich dein Job zu 100% erfüllen. Du musst ständig großartige Erfahrungen sammeln, dem Schönheitsideal entsprechen, einen Haufen Freunde haben und deinen Seelenverwandten finden. Scheinbar führen alle anderen genauso ein Leben und sind total glücklich. Und natürlich sorgt der Selbstoptimierungstrend dafür, dass du dich so fühlst, als müsstest du nur hart genug an dir arbeiten, um das alles auch zu erreichen. Vor 20 Jahren haben Wissenschaftler mit der Suche nach einem Gegenmittel für Unzufriedenheit begonnen. In diesem Zusammenhang ist die positive Psychologie entstanden. Sie erforscht, was das Leben lebenswert macht. Außerdem wurde die kognitive Verhaltenstherapie entwickelt, um negativen Gefühlen entgegenzuwirken. Wissenschaftler stellten sich die Frage, warum sind manche Menschen glücklicher und zufriedener als andere? Und können wir von dem lernen, was sie automatisch richtig machen? In diesem Video geht es um eines der wichtigsten Anzeichen dafür, wie glücklich wir sind, wie leicht es uns fällt, Freunde zu finden und wie gut wir mit Krisen umgehen können. Sozusagen ein Mittel gegen Unzufriedenheit. Dankbarkeit. Dankbarkeit mag wie ein weiterer Selbstverbesserungstrend klingen, der vom Hashtag-Volk gepredigt wird. Aber tatsächlich basieren alle Erkenntnisse in diesem Bereich auf zahlreichen Studien. Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Dankbarkeit kann für jeden Menschen und in jeder Lebenslage etwas anderes bedeuten. Sie ist ein Charakterzug, ein Gefühl, eine Tugend und eine Verhaltensweise. Man kann sie jemandem gegenüber empfinden, der etwas Nettes getan hat, aber zum Beispiel auch für das Wetter, die Natur oder eine glückliche Fügung. Und sie ist fest in unseren Genen verankert. Wie Dankbarkeit uns miteinander verbindet. Vor der Dankbarkeit gab es zunächst das Prinzip der Gegenseitigkeit. Eine bei Tieren angeborene Motivation, Dinge zum gegenseitigen Vorteil zu tauschen. Dieses Verhalten findet man bei manchen Fischen, Vögeln, Säugetieren und vor allem bei Primaten. Wenn dein Gehirn feststellt, dass jemand etwas Nettes für dich getan hat, reagiert es mit Dankbarkeit und motiviert dich so dazu, dich zu revanchieren. Das sorgt dafür, dass wir uns um andere kümmern und sie sich um uns. Eine sehr wichtige Entwicklung. Denn als das menschliche Gehirn mit der Zeit lernte, die Gefühle anderer besser zu deuten, wurden egoistische Individuen schnell identifiziert und gemieden. Sich mit anderen gut zu stellen, verschaffte uns also einen Evolutionsvorteil. Hatte ein Mensch zum Beispiel Hunger und jemand zeigte ihm einen Platz mit leckeren Beeren, hat er ihm gegenüber Dankbarkeit empfunden. Es entstand eine Verpflichtung, dem Gefallen zu erwidern und damit eine Motivation, sich sozial zu verhalten. Wurde der Gefallen schließlich erwidert, empfand das Gegenüber wieder Dankbarkeit. Dieses Prinzip hat unsere Vorfahren eng zusammengeschweißt. Diese frühen Formen der Dankbarkeit waren biologische Mechanismen, die unser Verhalten kooperativer gemacht haben und dem Menschen dabei geholfen haben, die Erde zu erobern. Aber im Laufe der Zeit ist aus Dankbarkeit mehr geworden als eine bloße Motivation für faires Handeln. Die Auswirkung von Dankbarkeit. Wissenschaftlern zufolge regt Dankbarkeit im Gehirn Zentren für Belohnung und soziale Bindungen an und verbessert außerdem unsere Fähigkeit, die Absichten anderer zu deuten. Dankbarkeit wirkt sogar direkt negativen Gefühlen und Tendenzen entgegen, wie zum Beispiel Neid, Vergleichsdrang, Narzissmus, Zynismus und Materialismus. Menschen, die egal wofür dankbar sind, neigen deshalb dazu, glücklicher und zufriedener zu sein. Sie führen glücklichere Beziehungen und finden schneller Freunde. Sie schlafen besser, sind weniger anfällig für Depressionen, Sucht und Burnout und können obendrein noch besser mit traumatischen Ereignissen umgehen. In gewisser Weise schützt Dankbarkeit dich davor, in eine der psychischen Fallen zu tappen, die das moderne Leben dir stellt. Zum Beispiel wirkt Dankbarkeit messbar der Tendenz entgegen, Positives zu vergessen oder herunterzuspielen. Wenn du ein Ziel nach langer, harter Arbeit erreichst, kann sich das leer und bedeutungslos anfühlen. Du findest dich emotional da wieder, wo du angefangen hast und versuchst, Befriedigung im nächsten großen Ziel zu finden, anstatt zufrieden mit dir selbst zu sein. Oder stell dir vor, du bist einsam und wünschst dir mehr Freunde. Vielleicht gibt es in deinem Leben sogar einen oder mehrere Menschen, die gerne Zeit mit dir verbringen würden. Aber dir kommt es vor, als wäre das nicht genug. Du siehst dich als Versager, bist mit dir selbst nicht im Reinen. Du schlägst ihre Einladung aus und wirst noch einsamer. Wenn du allerdings dankbar für die Beziehungen bist, die du hast, sagst du vielleicht häufiger mal zu oder ergreifst sogar selbst die Initiative. Je mehr du es riskierst, dich zu öffnen, desto größer ist die Chance, Beziehungen zu vertiefen und neue Leute kennenzulernen. Im besten Fall wird durch Dankbarkeit eine positive Rückkopplung ausgelöst. Positive Gefühle führen zu sozialem Verhalten, was zu noch weiteren positiven sozialen Erfahrungen führt und wieder positive Gefühle auslöst. Das kommt häufig nach besonders schweren Phasen im Leben, wie zum Beispiel einer Chemotherapie vor. Dann kann sich das Leben plötzlich ganz großartig anfühlen. Die kleinste Sache kann ein bodenloser Quell der Freude sein. Die Fähigkeit zu schmecken, einfach in der Sonne zu sitzen oder mit einem Freund zu plaudern. Objektiv betrachtet ist dein Leben dasselbe wie zuvor oder sogar ein klein bisschen schlechter. Aber dein Gehirn vergleicht deine aktuellen Erfahrungen mit Zeiten, in denen das Leben schwieriger war und reagiert mit Dankbarkeit. Kurz gesagt, Dankbarkeit richtet deine Aufmerksamkeit verstärkt auf die guten Dinge in deinem Leben. Die Folge? Positive Gefühle und Erfahrungen nehmen zu. Alles schön und gut, aber wie kann man mehr Dankbarkeit empfinden? Wie du dein Gehirn zur Dankbarkeit erziehen kannst. Nicht jeder Mensch hat die gleiche Veranlagung zur Dankbarkeit. Es gibt individuelle Unterschiede. Sie kann entweder stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Das hängt von Genen, der Persönlichkeit und dem kulturellen Umfeld ab. Wissenschaftler wollten herausfinden, ob es möglich ist, an dieser Dankbarkeitsveranlagung und damit auch an der Zufriedenheit zu arbeiten. Bevor wir hier tiefer einsteigen, sollten wir erwähnen, dass noch nicht ganz geklärt ist, in welchem Maße und wie nachhaltig Dankbarkeit trainiert werden kann. Es gibt leider keine magischen Glückspillen. Das Leben ist kompliziert. An manchen Tagen hat man das Gefühl, alles im Griff zu haben und an anderen Tagen eben nicht. Und das ist okay. Und manchmal, wenn du dich selbst zu sehr unter Druck setzt, kann das Streben nach Glück dich auch unglücklicher machen. Aber Dankbarkeit allein ist kein Heilmittel für Depressionen und kann professionelle Hilfe nicht ersetzen. Sie ist nur ein Puzzleteilchen im Gesamtbild der mentalen Gesundheit. Die einfachste Dankbarkeitsmethode mit fundierter wissenschaftlicher Basis ist das Dankbarkeitstagebuch. Man muss sich nur 1 bis 3 Mal pro Woche für ein paar Minuten Zeit nehmen und 5 bis 10 Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist. Vielleicht fühlt sich das komisch an. Fang deshalb mit etwas Leichtem an. Kannst du für etwas Kleines dankbar sein? Vielleicht dafür, wie gut Kaffee schmeckt? Oder dafür, dass jemand freundlich zu dir war? Hat jemand etwas Nettes für dich getan? Oder fallen dir Menschen oder Dinge ein, die dir fehlen würden, wenn sie plötzlich weg wären und für die du dankbar sein kannst? Jeder Mensch ist anders. Finde heraus, was sich für dich gut anfühlt. Und das war's schon. Ehrlich, es klingt beinahe lächerlich. Eigentlich dürfte das nicht so einfach sein. Aber in zahlreichen Studien haben Probanden berichtet, dass sie sich glücklicher und allgemein zufriedener fühlen, nachdem sie diese Übung ein paar Wochen lang gemacht hatten. Studien konnten außerdem noch einige Monate später eine Veränderung der Hirnaktivität feststellen. Dankbarkeitsübungen können dich also tatsächlich umprogrammieren. Dadurch wird deutlich, dass Gefühle und Stimmungen nicht in Stein gemeißelt sind. Wie du das Leben wahrnimmst, beruht am Ende nur darauf, wie du es einordnest. Veränderst du im Kern, wie du über dich selbst und das Leben denkst, veränderst du damit deine Gedanken und Gefühle und damit auch dein Verhalten. Es ist unglaublich, dass etwas so Simples wie Selbstreflexion die Verknüpfungen im Gehirn so ändern und damit Unzufriedenheit bekämpfen kann. Wenn das mal kein Grund für Optimismus ist, was dann? Ein Mensch zu sein ist schwer, aber man muss es sich nicht schwerer machen als nötig. Geh ein bisschen aufmerksamer durchs Leben und du wirst viele Dinge bemerken, die es schon jetzt schöner machen.
Also, im Prinzip schon eine halbe Predigt, weil da so viele gute Aussagen drinstehen. Aber was ich so stark und ermutigend finde, ist, wenn wir in die Bibel reingucken, die Bibel ist voll davon, dass sie uns, die Bibel, die lehrt uns so viel über Dankbarkeit. Die Bibel lehrt uns so viel, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Und mich freut es einfach, wenn es dann auf einmal Studien gibt, Wissenschaft und Medizin auf einmal das dann auch erkennt. Das, was schon lange in der Bibel steht, was die Bibel schon lange gesagt hat, dass es wichtig ist und dass es dann damit auch nochmal untermauert wird. Da stecken so viele guten Aussagen drin in dem Clip und ich möchte noch ein bisschen weitergehen und uns das nochmal mit, was die Bibel uns dazu auch sagt. Also ein Mensch, der nicht dankbar sein kann, der verbaut sich sozusagen die Fähigkeit, glücklich zu sein. Und Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glück und zu einem erfüllten Leben. Und ich habe das vorher gesagt, es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Dankbar zum Beispiel dafür, dass wir uns gegenseitig haben. Ich bin so froh, dass ich nicht alleine hier vorne stehe, sondern dass ihr da seid. Ich bin auch dankbar über die technischen Möglichkeiten, dass es eine Zeit gab, wo wir, als wir uns nicht treffen durften, wo wir das über die Kamera digital machen konnten. Bin dankbar über diese Möglichkeit. Aber es ist doch viel schöner, dass ihr hier seid, dass ich zu euch predigen kann, dass ich eure Reaktionen mitbekomme, dass ihr da seid und dass man da ein Miteinander hat. Auf der Bibelschule wurde uns immer gesagt, wir sollen unsere Predigten irgendwie entweder alleine vom Spiegel proben oder wir sollten, wenn wir die Möglichkeit haben, des Abends dann im leeren Gottesdienstsaal predigen. Und ich habe das in einem Praktikum mal versucht, weil ich da eh in der Gemeinde da geschlafen habe, im Gästezimmer, dann lag die Sache ja nahe und habe versucht, meine Predigt zum leeren Saal zu predigen. Und ich musste das nach 5, 6 Minuten musste ich das abbrechen, weil ich das so furchtbar fand. Das hat mich total aufgeregt gemacht und ich hatte da dann vor der Predigt richtig, ich war dann noch nervöser vor der Predigt, weil ich kam mir so lächerlich vor, ich kam mir so albern vor, das hat nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, das ist gar nicht meine Art und Weise. ich kann das nur, wenn Menschen da sind, zu denen ich predige. Deswegen war das am Anfang der Pandemie für mich echt schwierig. Ich musste, ihr wisst es ja nicht, als ihr die Videos dann gesehen habt, manchmal haben wir ja auch ein bisschen geschummelt. Da war die Gottesdienstleitung dann live, Livestream, und die Predigt, die war aber schon vorher aufgenommen, das verrate ich euch jetzt. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie oft ich auf Stopp drücken musste und nochmal neu anfangen musste, weil ich nicht zufrieden war, weil das nicht, und ich glaube, das ist nicht meine Art und Weise. Es geht nur, wenn Leben da ist, wenn ihr da seid. Und da bin ich so dankbar für euch. Und es geht natürlich viel mehr darum, dass ich jetzt hier ein Publikum habe. Es geht um Miteinander, Gemeinschaft haben. Wir haben am Kleingruppensonntag ganz, ganz viel darüber gehört, über die Kleingruppen. Dieter hat da auch ganz, ganz viel dazu gesagt. Und Johanna vom Chor und so weiter, wie wichtig das ist, dass wir uns einander haben, dass wir uns gegenseitig tragen können. Und auch das ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Art von Gemeinschaft leben können. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein, dass wir nachts in einem Bett schlafen können, dass wir ein Bett haben, ein weiches Bett, dass jeder von uns sein eigenes Bett hat. Es gibt diesen Film Blindside, vielleicht hat den jemand von euch schon mal gesehen, wo diese eine Frau ein Straßenkind oder so ein Teenager bei sich zu Hause aufnimmt, und als sie dann mit ihm so, als sie ihm dann sein Zimmer zeigt, in dem er jetzt quasi wohnen darf, dann ist er total berührt und er sagt so: Ich hatte noch nie ein eigenes. Und sie sagt: Ein eigenes Zimmer? Und er sagt: Ein eigenes Bett. Das finde ich total, wow, wie selbstverständlich das für uns ist, dass jeder von uns ein eigenes Bett hat, oder? In dem wir schlafen können. Gut, bei uns ist das Bett manchmal voll. Wir haben gerade Besuch da. Manchmal kann das sein, da liegt dann die ganze Familie in einem Bett, obwohl jeder eigentlich sein eigenes hätte. Was soll das? Aber auch das ist ein Grund, ja, aber auch das ist ein Grund, dankbar zu sein, dass dieses Bett voll ist, oder? Dass da so viele drin liegen, dass da so viele da sind. Auch das ist ein Grund, dankbar zu sein. Oh, es gibt. Dass wir nachts schlafen können, dass die meisten von uns durchschlafen können. Dass wir nicht nachts aufwachen, weil irgendwelche Schüsse oder weil irgendwelche Bomben fallen. Das ist nicht selbstverständlich. Das geht manchen anders. Das ging manchen heute Nacht anders als uns. Haben wir nicht Grund dafür, dankbar zu sein, dass wenn wir nachts aufwachen und aufs Klo müssen, dass wir nur wenige Meter laufen müssen und da ist ein Klo mit einer Wasserspülung, mit allem drum und dran? Früher war das Standard, dass wenn du aufs Klo musstest, dass du aus dem Haus gehen musstest, dass du dich anziehen musstest. Anne-Rose, kanntest du das noch so? Ja. Genau. Ich kenne es nur vom Royal Ranger Camp, dass wenn du dann abends, nachts im Zelt schon aufwachst und du denkst, ich müsste jetzt dringend, draußen regnet es auch noch und du musst dich komplett anziehen, über das halbe Campgelände laufen, damit du deine Toilette aufsuchen kannst. Aber auch da war ich dann dankbar für einen Regenponcho, dass ich dran gedacht habe, mir das abends noch hinzurichten, dass ich eine Stirnlampe hatte. Auch da kann man dann für diese Dinge dankbar sein. Aber das ist doch so normal, dass wir das haben. Und für viele Menschen war es lange Zeit nicht normal oder ist es jetzt nicht normal. Dass wir Klopapier haben, Grund zur Dankbarkeit, klingt so lächerlich, oder? Aber warum haben es denn dann alle panisch gehortet, als es Mangelware war in den Supermärkten? Ist es nicht gut, dass wenn du auf dem Klo sitzt, dass du rufen kannst, es ist keine Rolle mehr da, kannst du mir mal eine bringen? Und da kommt hoffentlich jemand, der dir eine bringt. Das sind so lächerliche Dinge. Aber wenn es fehlt, dann merken wir es, oder? Wenn es fehlt, dann merken wir es. Wir haben mehr als genug gesunde Nahrung in unserem Land. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Niemand muss Angst haben zu verhungern. Wir leben im Wohlstand hier in Deutschland. Wir haben alles mehr als genug. Und doch sind es oft die armen Menschen, von denen wir Dankbarkeit lernen können. Arme Menschen, die so oft für viel, viel weniger dankbar sind, dafür, dass sie eine Schale Reis haben, dafür, dass sie noch einen Satz Kleider haben, noch ein T-Shirt, was noch gut genug ist, dass es tragen können. Mein Schwiegervater hat mir das erzählt. Er war oft in Afrika in Missionseinsätze. Wie anders doch, wenn der Leute sagen, Mensch, das T-Shirt ist noch gut. Die Hose ist noch gut. Ich hatte gestern eine Schale Reis und heute auch. Und die sind dankbar dafür. Das hat mit unserer Lebenswelt nichts zu tun. Und mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir hilft es, wieder dankbar zu sein, auch für alltägliche Dinge, wenn ich mich daran erinnere, wie es anderen geht. Bei uns ist es doch anders, oder? Wir haben nichts zum Anziehen und davon einen ganzen Schrank voll. Das ist so. Wir haben keine Schuhe und davon einen ganzen Schrank voll. Wir haben ein ganzes Räumchen mit Schuhen. Also, es ist der Wahnsinn. Wir leben im Wohlstand, im Überfluss und trotzdem wollen wir immer, immer mehr. Aber auch wir, ich habe es vorher gesagt, wir kennen Mangel. Mangel an Zeit, Mangel an echter Gemeinschaft, Mangel an vielleicht echten Freundschaften. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Menschen vor 100 Jahren mehr Zeit hatten als wir heute. Mehr Zeit zum Reden, mehr Zeit zum Gemeinschaft haben. Der Luxus in unserer Gesellschaft ist gestiegen. Durch all die Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen, haben wir eigentlich mehr Zeit. Aber damit ist auch gestiegen der Erwartungsdruck der Gesellschaft an uns. Wir könnten heutzutage gar nicht mehr unsere Wäsche so waschen wie damals, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben. Weil durch die Annehmlichkeiten, die gestiegen sind, sind auch die Erwartungen an uns gestiegen, an das, was wir leisten müssen. Beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Anna hat vorher das ja auch gesagt, mit guter dass die Saat auf einem guten Boden fällt, da finde ich, da steht was Bezeichnendes. Da gibt es den verschiedenen Boden und es gibt auch die Dornen. Die Saat kann unter dieses Dornengestrüpp fallen. Und da steht was ganz Interessantes. Da steht nämlich, die Dornen, das sind die Sorgen und der Wohlstand. Hä? Ist das nicht das Gegenteil? Sind jetzt die Dornen die Sorgen oder der Wohlstand? Das ist doch das Gegenteil. Es ist beides. Die Sorgen und der Wohlstand, beides können diese Dornen sein, die das gute Wort Gottes ersticken. Die verhindern, dass das Wort Gottes, dass Gott an unser Herz rankommt, dass das Wort Gottes eine gute Frucht in unserem Leben bringt. Es können Sorgen sein, die das erdrücken, aber es kann genauso auch der Wohlstand sein. Das ist auch ein Problem unserer Zeit, dass wir eigentlich alles haben und doch so unzufrieden, weil wir immer mehr haben wollen, immer mehr denken, dass wir immer mehr brauchen und dass wir in all dem, was wir haben, doch noch neidisch sind auf das, was der andere hat. Du kannst in einem Berg voller Spielzeug sitzen, aber kannst neidisch sein auf das Auto, was der andere gerade in der Hand hat, gell? Obwohl man selber 5 Autos in der Hand hat. Das ist doch eine Krankheit. Warum ist das so? Der Wohlstand, auch das sind Dornen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18 heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also da heißt es hier in allen Dingen und nicht für alle Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Wir müssen nicht für alles dankbar sein, was in unserem Leben passiert. Aber wir können in allen Umständen dankbar sein. Wir haben es jetzt ja wieder mal erlebt, letzter Urlaubstag, Emilia rutscht im Schwimmbad aus, Gehirnerschütterung, Krankenhaus und dann die ganze Palette. Und dann kannst du natürlich denken, warum muss das jetzt sein? Jesus, warum hast du nicht besser aufgepasst? Warum müssen wir jetzt als letzten Urlaubstag auch noch ins Krankenhaus und so weiter und so weiter und so weiter. Hey, aber als ich dort im Krankenhaus war und ich habe andere Kinder gesehen, andere Schicksalsschläge, da war ich sofort wieder dankbar. War ich sofort wieder dankbar und habe gesagt, Mensch, ich bin nur wegen einer Gehirnerschütterung hier. Wie dankbar darf ich sein, dass es ihr so gut geht? Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir in einem Land leben, wo ein Krankenhaus ganz in der Nähe ist? Dass wir eine Krankenversicherung haben, dass uns das bezahlt wird? Wie dankbar war ich, dass ich wusste, Emilia wird die ganze Nacht beobachtet. Und wenn irgendwas wäre, eine Hirnblutung, irgendwas, es würde sofort bemerkt werden und auffallen. Und da ist jemand, der sofort eingreift. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich war wieder dankbar, weil ich wusste, hey, es wird sich gut um sie gekümmert. Wir müssen nicht dankbar sein für alles, was passiert. Aber wir können lernen, dankbar zu sein in allen Dingen, weil wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt und dass er mit uns durchgeht. Dankbarkeit ist so wichtig, dass wir Dankbarkeit zu einer Lebenshaltung machen. Wenn ich abends schlafen gehe, dann habe ich so ein Ritual wenn ich abends Bett liege, bete ich halt und dann sage ich Gott Danke für das, was an diesem Tag war. Und dann sage ich ihm Danke für all die guten Dinge, die passiert sind, die mir Freude bereiten, dass er einfach da war und dass er bei den freudigen Sachen dabei war. Und dann denke ich an die schlechten Dinge, die an dem Tag waren, an die Dinge, die nicht gut waren, die mir vielleicht Kummer bereitet haben. Und dann sage ich Gott Danke dafür, dass du da bei mir warst in dieser Situation. Danke, dass ich da nicht alleine durchgehen musste. Danke, dass du sagst, ich gehe mit dir auch durchs finstere Tal. Mein Stecken und Stab trösten dich. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Und dann sage ich Danke, dass du dort und dort mit mir warst. Und dann sage ich ihm Entschuldigung. Entschuldigung für die Dinge, die ich an diesem Tag verbockt habe. Wo ich merke, hey, das war nicht gut, das hätte ich anders tun sollen. Und dann sage ich ihm Danke dafür, dass er mir vergibt und dass er mir neue Chancen gibt, es am nächsten Tag besser zu machen. Dass ich noch die Möglichkeit habe, mich vielleicht auch bei anderen zu entschuldigen für das, was ich getan habe. Dann sage ich ihm Danke für diese Sachen. Und selbst wenn es ein Tag war, wo man gefühlt denkt, es war alles schlecht, wie viele Dinge habe ich in meinem Leben, die ich als selbstverständlich erachte, für die ich so dankbar sein darf, für die ich so dankbar sein kann. Du kannst dich den ganzen Tag mit deinen Lieblingsmenschen gestritten haben und kannst am Abend trotzdem dankbar dafür sein, dass es sie gibt. Und du kannst dankbar dafür sein, dass du am nächsten Tag eine neue Chance bekommst, Dinge zu bereinigen, in Ordnung zu bringen, und das Gespräch noch zu suchen. Nicht dankbar für alles, aber dankbar in allen Dingen. Und wenn ich morgens aufstehe, dann sage ich ihm Danke für diesen neuen Tag. Und manchmal denke ich, okay, heute kommt das, auf das freue ich mich, auf das freue ich mich nicht so arg und darauf habe ich gar keinen Bock. Aber ich sage Danke, dass du mir die Kraft gibst für diesen Tag, dass du bei mir bist. Und dass du mit mir in diese Situationen gehst, dass du mit mir in diesen Tag gehst. Danke, dass ich diesen neuen Tag habe. Na, wie wir es gesagt haben, Gott bestimmt unsere Zeit, wie viele Tage wir haben. Danke, dass ich diesen Tag noch habe. Reichtum kann man nicht an Zahlen messen, denn wirklich reich ist nicht der, der am meisten besitzt, sondern der am meisten Grund hat zum Danken. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber auch so ein gutes Zitat, aber auch eins, was stimmt. Reich ist nicht der, der am meisten besitzt, sondern der, der am meisten Grund hat zum Danken. Jetzt noch ganz kurz auf zwei Dankbarkeitskiller will ich kurz noch eingehen. Ein Dankbarkeitskiller, sozusagen Erzfeinde der Dankbarkeit, ist zum Beispiel, also eins davon ist das Mindestmaß. Der Gedanke, wenn ich ein gewisses Mindestmaß habe an Wohlstand, an Versorgung, an Gesundheit, dann kann ich dankbar sein. Wenn ich endlich gesund wäre, dann wäre ich dankbar. Wenn ich jetzt endlich das noch hätte, keine finanziellen Sorgen, ja, dann wäre ich dankbar. Wenn ich das noch hätte, dann wäre ich dankbar. Aber es stimmt nicht. Denn es ist eine Krankheit, die unser Herz befällt. Nämlich, wenn wir diese Dinge erreichen, dann wird das Level höher gesetzt. Das Mindestmaß steigt ständig. Ich kenne das leider auch von Bekannten. Die Meinung war, dann, wenn ich Kinder habe, dann bin ich dankbar. Dann, wenn wir das neue Auto haben, dann, wenn wir die neue Küche haben. Und die ist eigentlich immer unzufrieden. Das Mindestmaß, wenn ich das und das habe, dann habe ich Grund, dankbar zu sein. Das stimmt nicht. Wer nicht lernt, im Kleinen dankbar zu sein oder mit wenig dankbar sein zu können, wer nicht lernt, für wenig dankbar zu sein, wird auch nicht im Großen oder wenn er viel hat, dankbar sein können. weil es eine Krankheit ist, die unser Herz befallen hat. Wenn Menschen, es waren schon Leute bei uns zu Besuch, die gesagt haben, boah, das ist ja Wahnsinn, in was für einem Haus ihr wohnt, was ihr hier alles habt, da habt ihr aber echt Grund, dankbar zu sein. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Das denke ich mir so oft. Eigentlich vergeht kein Tag, wo ich den Ausblick genieße oder ich mich über dieses Haus freue und von Herzen dankbar bin. Aber dann erzähle ich oft und sage, weißt du, das war nicht immer so in unserem Leben. Als Anna und ich frisch geheiratet haben, da haben wir auf der Bibelschule gewohnt in einem Ehepaarzimmer, 20 Quadratmeter. Links und rechts haben andere Studenten gelebt, gewohnt. Und wir haben uns die Küche mit 100 anderen Studenten geteilt. Und wisst ihr, ich war dankbar dafür. Weil ich dachte, meine anderen Kommilitonen, die wohnen hier mit zwei anderen Jungs auf dem Zimmer. Hey, ich wohne hier mit meiner Frau. Und dafür war ich dankbar. Unsere erste Wohnung in Neubrandenburg. 55 Quadratmeter, glaube ich, irgendwie sowas. Sechster Stock, ohne Aufzug. Da hast du keinen Sport gebraucht, weil wenn du deine Einkäufe hochgetragen hast, das hat völlig gereicht. Oder dein Kind, was nicht die Treppe hochlaufen wollte. Ich bin jetzt dankbar, dass ich mit meinem Auto in die Garage fahren kann und mein schlafendes Kind 2 Meter ins Bett tragen kann. Das war damals nicht so. Aber wisst ihr, ich war so dankbar in Neubrandenburg für diese Wohnung. Dass wir eine Wohnung bekommen haben, nicht in den schlimmen, sozial schwachen Vierteln, sondern dass wir eine Wohnung bekommen haben im Katharinenviertel, in einem friedlichen Viertel, wo es nur 5 Minuten zur Gemeinde war zu Fuß, wo ich vom Jugendcafé auch nachts kurz heimlaufen konnte. Dafür war ich dankbar. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir lernen, in allen Dingen, auch für das Kleine, für das Wenige, dankbar sein zu können, für das, was wir haben. Und es kommt so oft auf unsere Perspektive an. Darauf, dass wir Dankbarkeit zu einer Lebenseinstellung machen, zu einer Lebenshaltung. Und wenn wir im Kleinen dankbar sein können, dann werden wir auch im Größeren dankbar sein können. So wie Gott zu uns in der Bibel uns sagt, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über mehr setzen. Und ich glaube, das gilt auch für Dankbarkeit, wer im Kleinen dankbar ist, kann auch lernen, im Großen dankbar zu sein. So, und der zweite Killer, das frage ich jetzt nicht so viel dazu, weil wir es ja auch gehabt haben in dem Videoclip, ist Dankbarkeitskiller ist Neid, Vergleichsdrang, Materialismus, also der Materialismus. Der Harry von Reutling hat erzählt, er war campen und dann hat so neben ihm so ein riesen Wohnmobil geparkt, so mit einem riesen Fernseher drin und also ein riesen Schickimicki-Teil mit allem drum und dran. Und da hat er gedacht, Mensch, da könnte ich jetzt schon neidisch werden, wenn ich sehe, was da alles hat, wenn ich dieses riesengroße Wohnmobil mir angucke. Und dann sieht er, wie der Typ die ganze Zeit nichts anderes macht, wie da vor seinem Wohnmobil sitzen und die ganze Zeit hat er das Tablet in der Hand. Die ganze Zeit. Und dann ist er hingegangen, hat ihn gefragt, hat gesagt, Mensch, schönes Wohnmobil, hat sich mit ihm unterhalten, hat gefragt, warum sind Sie denn immer am Tablet? Dann sagt er, letztes Mal, als ich im Urlaub war, da hat daheim bei uns in der Wohnung jemand eingebrochen. Und jetzt habe ich überall Überwachungskameras und jetzt gucke ich, ob daheim alles in Ordnung ist. Denkst du, dann hockst du im Urlaub. Und du hast Sorge, dass deinem Haus daheim was passiert. Wer ein Haus hat, der hat einen Grund zur Sorge. Und wer 3 Häuser hat, hat 3 Gründe zur Sorge. Wer ein Auto hat, hat einen Grund zur Sorge. Und wer 3 Autos hat, hat 3 Gründe, sich Sorgen zu machen. Oder? Das ist der Wohlstand, das sind die Dornen, über die ich gesprochen habe. Mit unserem Besitz steigen unsere Sorgen und unsere Ängste. Und ich hoffe, dass ich nur so viel Wohlstand und Besitz haben darf, wie das mein Charakter verkraftet. Das hoffe ich von Herzen. Ich bin dankbar für das, was ich jetzt alles haben darf. Es gab Zeiten, da war es anders. Ich komme eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen. Aber ich kann sagen, dass ich in jeder Situation, egal wie wenig es auch war, wie ich euch beschrieben habe, dass ich in der Situation dankbar sein konnte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel. In 1. Timotheus 6, Vers 8, das will ich noch kurz lesen, weil ich das so bezeichnend finde, was da steht. Da steht, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Das ist was wir gerne lesen, oder? Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Es geht weiter, das haben wir auch als Folie. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, dann sollen wir zufrieden sein. Das sagt uns das Wort Gottes. Es bringt großen Gewinn, allerdings nur dann, wenn wir gelernt haben, wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben. Hast du Kleidung? Hast du zu essen? Dann sagt dir die Bibel, dann sollst du zufrieden sein. Und nicht, weil das Gott braucht für seine, dass du zufrieden bist wegen seines Willen, sondern sei zufrieden für dich, damit dein Herz gesund ist, damit dein Herz gesund ist. Und wenn wir das weiterlesen würden, die Verse, die ich jetzt nicht lese, aber wenn wir das Kapitel uns angucken, da ist dann die Rede davon, wie oft doch Menschen den Versuchungen des Teufels erliegen, wie oft sie den Versuchungen erliegen, unbedingt reich werden zu wollen und dass alles Böse erwacht aus der Habgier und so weiter, alles das steckt da noch drin in dem Kapitel. Ihr könnt in den Kapiteln, ihr könnt die mal ganz lesen, das finde ich echt sehr, sehr interessant. Da heißt es schon, so viele sind verfallen und vom Glauben abgekommen. Und wie viel Not und Leid hätten sie sich ersparen können, wenn sie einfach zufrieden gewesen wären mit dem, was sie hatten. Wenn wir das lernen könnten, zufrieden zu sein. Ein letzter Bibelvers. In Johannes 4, 13 bis 14, da heißt es, da sagt Jesus, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Wahrheit ist, wir sind unzufrieden, weil wir alle ein Loch in unserem Herzen haben. Und weil wir dieses Loch nicht stopfen können mit nichts auf dieser Welt. Nicht mit dem Ehepartner, und wenn er noch so hübsch ist. Nicht mit dem besten Job, den es gibt auf dieser Welt. Nichts, nichts, nichts wird dieses Loch in unserem Herzen stopfen können. Es gibt nur einen, und ja, das will ich sage ich das als Pastor, aber das hat biblisches Fundament. Es gibt nur einen, der dieses Loch stopfen kann, und das ist Jesus. Und warum ist es so? Hier heißt es in diesem Vers, eine Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat uns allen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das gilt für alle Menschen. Auch für die, die die größten Atheisten sind und sagen, das gibt's alles, das ist alles Humbug. Aber die Bibel sagt uns, Gott, er hat allen Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Und deswegen ist in jedem Menschen diese Sehnsucht da, eigentlich die Sehnsucht nach dem Himmel. Die Sehnsucht nach Vollkommenheit. Die Sehnsucht danach, dass es kein Leid gibt und dass es nur Vollkommenheit gibt. Das ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Diese Sehnsucht trägt jeder in uns. Jeder hat diese Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Ewigkeit. Er hat uns allen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Und deswegen ist da ein Loch, weil es das ist, was uns fehlt. Weil uns der Himmel fehlt, weil uns das Paradies fehlt. Und deswegen kann auch niemand anderes das stopfen, außer Jesus. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir brauchen ihn. Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und ich glaube, wenn wir das lernen könnten, wie es Paulus sagt, ich habe gelernt, mit all dem zufrieden zu sein. Wer das gelernt hat, begibt sich auf eine wunderbare Reise und wird viel an Veränderung lernen. Genau. Anna, wie machen wir weiter? Kommst du? Spielst du noch ein Lied?